Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß! Hallo liebe Dörte, wie geht's dir heute?
Hallo liebe Uta, alles bestens.
Sehr schön, das ist wunderbar. Ich vibriere vor Freude sozusagen. Einerseits, weil wir so einen tollen Gast erwarten heute, aber auch, weil ich noch ganz angestachelt bin von dem tollen Coaching-Workshop, den ich am Wochenende in Hamburg hatte. Ja, deswegen hoffe ich mal auf eine ganz tolle Aufnahme. Und wir haben heute den Florian Astor zu Gast an der Barthez. Das ist sogar ein ehemaliger Kollege und es ist ja immer wieder faszinierend, Dörte, oder? Was wir alleine im Kollegenkreis für spannende Ansprechpartner haben.
Also die Welt ist total klein. Flo wird auch gleich erzählen, was er in der Zwischenzeit gemacht hat, weil er ja jetzt nicht mehr Kollege ist. Aber die Wege kreuzen sich immer wieder und das ist toll und du hast recht. Also ich habe auch immer wieder das Gefühl, wir haben so einen Kosmos, in dem es alles gibt irgendwie und ist wie eine Kleinstadt im wahrsten Sinne des Wortes. Und so ist uns Flo auch wieder über den Weg gelaufen und wir haben ihn sofort geworben für unseren Podcast.
Ganz genau. Und er ist halt einer der Kandidaten, die das Unternehmen verlassen haben. Und genau dieser Weg ist ja immer ganz besonders spannend und da sind wir ja immer ganz besonders neugierig. Deswegen holen wir ihn jetzt auch mal sofort zu uns. Herzlich willkommen, Florian Astor. Wie schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Wir wollen dich erstmal vorstellen, bevor wir hier ins Plaudern kommen. Ich will ein kleines bisschen was über dich erzählen und wie immer machen wir es dann so, wenn du noch was zu ergänzen hast, machst du es einfach. Also, du bist ja ein wunderbarer ehemaliger Lufthansa-Kollege. Du warst sogar einer der jüngsten Abteilungsleiter bei Lufthansa. Du warst total auf dem Karrierepfad, also so haben wir dich zumindest wahrgenommen. Sehr ehrgeizig. Ja, und dann kam plötzlich, machte es die Runde, wie ein Feuerlauf durchs Unternehmen, der Florian Astor, der ist weg. Wie weg? Ja, hat irgendwie gekündigt und was, wie, wo? Ja, und dann tauchtest du irgendwann wieder auf und dann haben wir die ganze Geschichte erfahren, dass du irgendwie gekündigt hast, dass du ja einfach quasi dein ganzes Hab und Gut veräußert hast. Du hast dich einfach von allem getrennt und bist wandern gegangen für mindestens mal 2 Jahre und dann bist du irgendwie zurückgekommen und wurdest zum Unternehmer im eigenen Startup. Du bist jetzt ein Keynote-Speaker, du bist Storyteller, du bist Gründer, du baust auch noch Brücken zwischen all diesen Welten. Ich habe dich bei einem Vortrag gehört und war also zutiefst bewegt, muss ich sagen. Aber wir werden ja gleich noch uns mit deiner Geschichte beschäftigen. Ist das soweit erstmal, trifft das auf dich zu?
Das, kann man das so sagen? Das ist eine schöne Kurzbeschreibung der letzten 5 oder 6 Jahre tatsächlich.
Ja, ja gut. Mittlerweile. Ja, das ist natürlich, wird dem überhaupt nicht gerecht, aber...
Nee, das war gar nicht negativ gemeint. Das passt so. Da war jetzt noch ein paar Kilometer und so dazwischen, aber eigentlich beschreibst du es schon ganz gut, ja.
Schon, ne?
Ja.
Und ich kann dir auch sagen, wir kommen dann noch drauf zu sprechen, was mich so wahnsinnig bewegt hat bei deinem Vortrag, bei dem wunderbaren Morgensalon von Julie Jankowski.
Das war übrigens mein erster, ne?
Ach, wirklich? Tatsächlich?
Das war Premiere damals, ja.
Also es hat sich sehr routiniert, also nicht routiniert im Sinne von, du hast es so abgespult, im Gegenteil angehört, sondern es war sehr, sehr beeindruckend und du warst da ganz bei dir und du hast all das wirklich, wirklich rübergebracht, was du sagen wolltest oder zum Ausdruck bringen wolltest. Jedenfalls, es hat mir die Tränen in die Augen getrieben, weil diese Freiheit, die du ausgestrahlt hast, die hat mich so neidisch gemacht. Ja, da wollen wir auch nochmal drüber sprechen. Also alleine natürlich diese krasse Zuwendung zum Minimalismus, dann natürlich auch der Mut, weil du bist ja jetzt auch nicht spazieren gegangen durch zivilisierte Gegend, sondern du bist ja richtig, also hast ja mit Nahtoderlebnissen zu tun gehabt, sozusagen. Also das ist schon sehr besonders. Dörte und ich, wir haben uns überlegt, wir würden gerne über die Fragen, die wir dir stellen, wirst du sicherlich auch Beispiele dann aus deiner Geschichte mit einfügen, sodass wir dazu auch noch zu sprechen kommen. Ansonsten empfehlen wir natürlich, dich einfach mal zu buchen, ne, als Speaker. Wir wollen gerne mit dir über Komfortzone sprechen.
Mhm. Ein schönes Thema.
Das ist auch ein tolles Thema. Und da habe ich mir übrigens auch mitgenommen, wenn man seine Komfortzone nicht verlässt, dann wird sie mit der Zeit immer kleiner. Und das hat mir richtig ein bisschen Angst gemacht. Und das, also Angst, aber das hat mir auch den Antrieb gegeben, mich da mehr mit auseinanderzusetzen. Also, was ist für dich eigentlich Komfortzone?
Naja, was ist eine Komfortzone? Ich meine, grundsätzlich muss man ja sagen, ist eine Komfortzone erstmal nichts Schlechtes. Eine Komfortzone ist das, wo du dich drin wohlfühlst. Und das ist meistens irgendwas, wo du die Umgebung kennst, wo du dich sicher fühlst, wo du vielleicht auch bestimmte Abläufe kennst, wo Sachen einfach sind und was dir gefällt. So, das ist per se erstmal nicht schlecht, Komfortzonen oder solche Rückzugszonen zu haben, wo man nicht permanent unter Stress steht, ist ja erstmal eine sehr gute und gesunde Geschichte. Aber wie du das ja eben schon gesagt hast, das Problem an Komfortzonen ist eben, dass je besser man Dinge kennt und je routinierter Abläufe sind, desto mehr passiert das irgendwann im Unterbewussten. Und wenn das im Unterbewussten passiert, dann agierst du nicht mehr so stark mit deiner Außenwelt und den Einflüssen. Wenn du das erste Mal in der Stadt irgendwo das erste Mal langläufst, bist du sehr, sehr aufmerksam, guckst auf jedes Straßenschild, auf die Leute, auf den Bürgersteig, auf die Autos, auf dies und jenes. Und wenn du zur Arbeit gehst morgens, und bist da schon 100-mal lang gelaufen, dann guckst du nirgendwo mehr hin, ne? Weil du genau weißt, was da eigentlich ist und dir fällt nichts mehr auf, es sei denn, es ist ganz krass neu, eine riesengroße Baustelle, sonst irgendwas. Und dementsprechend glaube ich halt, dass Komfortzonen in bestimmten Bereichen des Lebens sind sie super wichtig, aber in anderen Bereichen führen sie halt dazu, dass man irgendwann immer enger diesen Tunnelblick bekommt, ne? Und nicht mehr interagiert, nicht mehr fragt. Und das ist das auch, was ich damals gemeint habe mit, ne, wenn deine Komfortzone da, die ist irgendwann schrumpft die. Also das, ne, weil je komfortabler das ist, je mehr Routine du hast, desto weniger Interaktion hast du irgendwann mit deiner Außenwelt, desto mehr läuft unterbewusst und es passiert nichts mehr draußen. Ne.
Und das war dann auch für dich der Trigger zu sagen, irgendwas muss jetzt anders werden und dann bist du auf die Idee gekommen, hoch, jetzt kündige ich mal. Also das ist ja nun schon außergewöhnlich an der Stelle.
Nee, das war tatsächlich ganz anders gelagert. Also das war ja eine schwierige Zeit damals. Wir haben bei uns im Europavertrieb ja 400 Leute abbauen müssen, wie das immer so nett heißt, ne? Aber letztendlich sind das halt viele Einzelschicksale. Und das hat mich damals schon bewegt, dass da irgendein Projektteam saß und gesagt hat, so, jetzt rechnen wir hier mal schnell und am Ende müssen wir 30% der Leute einsparen und die sind jetzt halt weg. Und da saß ich auf der einen Seite des Tisches und habe das mitgestaltet, aber ich dachte mir, naja, in 15 Jahren sitzt du vielleicht auf der anderen Seite des Tisches, ne? Und dann sitzt irgend so ein anderer Jungspund da und gestaltet halt. Und das hat mich eigentlich zum Nachdenken angeregt, wie denn so das Thema Sicherheit und Karriereplanung ist. Ich war damals, weiß gar nicht, 33, glaube ich, hatte schon 15 Jahre in dem Unternehmen auf dem Buckel, ne? Bin ja mit 30 Abteilungsleiter geworden und dachte, krass, also mit weitergehendem Rentenalter bist du wahrscheinlich noch 40 Jahre hier. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich das nicht irgendwann in 40 Jahren mal trifft? Und gerade wenn man vielleicht auch Karriere machen will, dann die Luft wird ja immer dünner, die Positionen werden ja immer weniger da oben. Und wir wissen ja alle, wie das ist, wenn man da mal irgendwo sich in die Nesseln gesetzt hat, dann ist es schwierig. Ja? Und da war so die Intention, mach mal nochmal was anderes aus Sicherheitsgründen in einer anderen Industrie, in einem anderen Bereich, damit du breiter aufgestellt bist. So, dann wollte ich 6 Wochen Urlaub machen zwischen diesen beiden Jobs. Und das Ganze ist halt eskaliert. Also das war eigentlich mal nur so als normaler Urlaub geplant und irgendwann war ich dann halt 2 Jahre weg. Und der Trigger war damals tatsächlich ein ganz rationaler, aber der Punkt, also der Zeitpunkt, von wo ich aufgewacht bin und gesagt habe, okay, ich mache jetzt was anderes, der nächste Job ist nicht mehr bei der Hansa, bis hin zu dem, wo ich gekündigt habe, war ungefähr ein Jahr. Und da ging das durch alle möglichen Höhen und Tiefen mit Juhu und Freiheit und Angst, was mache ich jetzt eigentlich? Und okay, ich gehe jetzt zurück an die Uni und nee, ich bleib doch hier. Und also das ging viel hoch und runter. Aber am Ende dieses Prozesses war ich irgendwann an dem Punkt, ich sagte, okay, wenn du jetzt gehst, dann geh richtig, weil sonst gehst du nicht richtig raus. Ne? Sonst, und dann bin ich ja zur Personalabteilung und habe gekündigt Und dann haben die gesagt, sind Sie verrückt? Was machen Sie da? Wollen Sie nicht ein Sabbatical machen? Und dann haben sie gesagt, überleg dir das doch nochmal. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, ne? Gleiches Gehalt, Rückkehrgarantie, selbst wenn du es nicht benutzt, hast du erstmal nach einem Jahr ein Backup und so weiter. Du wärst ja eigentlich blöd, wenn du das nicht machst. Ne? Dann bin ich nach Hause gegangen, habe darüber nachgedacht und dann bin ich aber 2 oder 3 Wochen später wieder zurück und habe gesagt, nee, ich will kündigen. Und dann haben die mich nochmal angeguckt, also ob ich wirklich nicht ganz dicht bin. Die konnten es nicht verstehen. Und ich habe aber gedacht, ich weiß, wenn ich nicht kündige und nicht wirklich frei bin, dann bin ich auf der Reise auch nicht frei, egal was passiert. Weil ich weiß, ich habe ein Backup und ich kann nach einem Jahr wieder dahin kommen. Und wenn ich dann irgendwann an einen Punkt komme, wo ich eine Entscheidung treffen muss, probiere ich das jetzt hier aus und gehe ich da weiter? Oder und muss ich dann dafür das andere aufgeben, muss ich ja nochmal kündigen? So, und dann habe ich gedacht, ich kenne mich. Da, wenn ich da sowas in der Hinterhand habe, wird das unglaublich schwer. Und dann werde ich nicht anfangen, Schafe zu züchten in Neuseeland, auf gut Glück. Wenn ich weiß, da wartet ein 6-stelliges Gehalt und ein Parkplatz und, ne, und so weiter auf mich. Und deswegen habe ich damals dann, ich weiß nicht, was mich da so richtig geritten hat, aber irgendwie dachte ich, entweder ganz oder gar nicht. Und dann bin ich da so reingeschlittert in das ganze Thema.
Aber das, finde ich, ist aber gerade jetzt auf Special Interest, muss ich sagen. Also wo kam das denn her, diese Sehnsucht nach der Freiheit auf der einen Seite? Weil es ist ja immer, also zog dich da was oder stieß dich da was weg? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Und woher kam diese Klarheit? Oder war das jetzt einfach, wie soll ich sagen? Ja, Glück in dem Sinne von, dass da wirklich eine innere Weisheit mit dir gesprochen hat und du hast sie, Gott sei Dank, hast du da einen ganz bewussten Moment und hast gesagt, der Stimme folge ich jetzt.
Also das war tatsächlich bei der Kündigung und diesem Sabbatical definitiv, weil ich dachte, ich kenne mich. Und ich weiß, ich meine, ich hatte 15 Jahre, war ich Angestellter. Ich habe immer am 27. Kohle gekriegt und es war alles sicher und Hypothek und dies und alles lief und so weiter. Das war das, was ich gewohnt war von meinem ersten Tag im Arbeitsleben an. Und deswegen, ich wusste, das fühlt sich gut an und so. Und da war mir klar, wenn ich das nicht komplett aufgebe und nicht mehr zurück kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wieder zurückkomme, einfach unglaublich groß. Und das war eine ganz rationale Entscheidung, die ich gesagt habe, du musst dich selber verarschen. Du musst quasi sagen, ist nicht mehr, gibt's nicht, kannst nicht zurück und nur dann geht's weiter. Wie ich an den Punkt gekommen bin, also das Jahr war super spannend. Ich bin morgens irgendwann aufgewacht und sagte, mein nächster Job ist nicht mehr bei der Hansa. Das war irgendwie klar. Und dann bin ich los und dann war ich ein paar Wochen unglaublich gehypt und dachte so, geil, du kannst ja alles machen und so weiter. Und boah, ich könnte vielleicht auch Biologie studieren und eine wissenschaftliche Karriere nochmal machen. Und dann war ich, also überall. Und dann irgendwann nach 2 Monaten habe ich Schiss gekriegt, weil ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Das ist alles zur Auswahl. Aber irgendwas musst du ja jetzt mal machen. Und dann habe ich angefangen zu suchen und dann mit irgendwelchen Headhuntern und Outplacement-Agenturen und die dann, ja, was sind sie denn? Ich so, ja, keine Ahnung, halt so Konzernen. Ich kann halt so Sachen machen und mit Leuten reden und Listen ausfüllen. Ja, ja. Ne? Und dann haben wir da irgendeinen Lebenslauf gebastelt in dem alle möglichen Floskeln und bla und wie toll alle Projekte, die ich da gemacht habe. Und irgendwie dachte ich so, boah, ich weiß, also ja, und dann hat sich das einfach, irgendwann machte es so auch wieder, bin ich morgens aufgewacht, dachte, nee, weißt du was, entweder jetzt oder wahrscheinlich nie wieder. Du, wenn du es jetzt nicht nochmal voll machst, dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, so jetzt mach mal. Und ich hatte ja 6 Wochen zwischen Kündigung und Abreise, also ich hatte auch nicht unendlich viel Zeit. Und ja, ich habe dann gekündigt und dann habe ich halt angefangen, irgendwie neben Job und Übergabe und so weiter dann alles zu verscherbeln und aufzulösen und überhaupt mal zu gucken, wo ich hinfahre. Ich hatte ja auch gar keine Ahnung, was ich mache eigentlich. Und das auch, dass ich dann in Neuseeland gelandet bin und so weiter, das waren alles komplette Zufälle. Und so hat sich das ganze Thema dann die 2 Jahre eigentlich entwickelt. Ja. Und das war natürlich auch einer der großen, Hebel in der ganzen Geschichte, was das mit mir gemacht hat, dass es eben tatsächlich viel sich verselbstständigt hat. Und also ich habe am Anfang versucht zu planen, ne, so klassisch Konzernmensch, ne, Liste gemacht und organisiert und vorausgeplant und auch wie viel Essen muss ich wann und wo kann ich und dann 3 Wochen im Voraus irgendwelche Hostels gebucht und so. Und das habe ich halt dann relativ schnell festgestellt, dass das im echten Leben nicht funktioniert. Und so sind dann halt, ist halt immer mehr Freiheit und Flexibilität da reingekommen in das ganze Thema.
Aber es begann am Anfang eigentlich schon mit dem Gefühl, ich muss die Komfortzone verlassen, so wie du es beschrieben hast. Und dann hat es angefangen und dann ist es, hat es seinen Gang gemacht über den Lauf der Zeit hin zu einem, sag ich mal, wirklich einen Switch, dass du nicht mehr geplant hast. Und das finde ich jetzt spannend. Wohin hat dich die Reise getrieben? Weil ich glaube, viele sind jetzt so im Kopf so, mein Gott, wo war denn der überall unterwegs? Und die Ute hatte vorhin auch noch gesagt, hey, schon fast am Rande des Lebenverlierens. Ich glaube, jetzt ist mal so die Zeit, wo du so ein bisschen mal spoilern kannst, wo du tatsächlich unterwegs warst und was du da auch gemacht hast. Denn ich glaube, auch die Art und Weise, wie du gereist bist, hat es ja nochmal anders gemacht, als wenn man jetzt einfach in Anführungsstrichen nur reist und seinen Rucksack dabei hat. Und bei dir war es ja schon noch mal ein bisschen anders mit Naturerlebnissen.
Also ich muss aber tatsächlich noch mal zurückkommen auf das Thema Komfortzone. Ich glaube, ich bin nicht gegangen, um meine Komfortzone zu verlassen. Das war nicht der Trigger, sondern es war einfach, ich muss jetzt noch mal, also wenn ich jetzt nicht die Chance ergreife, noch mal was anderes zu machen, dann kommt das vielleicht nicht mehr. Und wenn ich jetzt nicht rausgehe und kündige und das noch mal probiere, da war aber der Trigger nicht so, das mit der Komfortzone, dass das mit Komfortzone so ein großes Thema ist, das ist mir erst auf der Reise und auch gerade erst im Nachgang bewusst geworden. Weil als ich los bin, du hast ja gerade gesagt, ich wollte halt, als ich gekündigt habe, ich mache jetzt irgendwas, was ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben machen kann. Irgendwas, so eine lange Reise. Und ich habe halt schon immer eine große Liebe für Berge und Natur gehabt und habe gesagt, ich will einfach mal länger wandern als irgendwie 3 Tage übers Wochenende. So. Und dann habe ich ja gekündigt und zwar irgendwie im Oktober und ich wusste, ich bin Mitte Dezember raus und dann habe ich gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Und dann war Nordhalbkugel gestorben, weil Winter ist jetzt mit Wandern irgendwie schwierig. So, und dann bin ich auf die Südhalbkugel und Südamerika war ich halt schon viel und oft und dann habe ich gedacht, okay, Afrika ist jetzt so zum Wandern irgendwie jetzt auch nicht so prädestiniert, wenn du nicht gefressen werden willst. Südostasien ist auch schwierig für große Wanderungen. So, Australien wirst du auch gefressen und hast viel Wüste und dann bin ich einfach weiter auf dem Globus und war in Neuseeland und dachte, okay, Neuseeland, stimmt, da habe ich schon mal gehört, da kann man wandern und dann habe ich halt angefangen, Touren daraus zu suchen. Und irgendwann bin ich darüber gestolpert, dass man quasi von der Südspitze bis zur Nordspitze laufen kann, in einem Rutsch, 3000 Kilometer. Und dann habe ich nur gedacht, weißt du was, das muss es sein, das dauert 5 Monate, das ist doch eigentlich genau das, was du irgendwie machen wolltest und da läufst du jetzt einfach los. So, und dann habe ich halt irgendwie einen Rucksack gepackt und ein bisschen recherchiert und dann bin ich da los.
Aber halt, das war halt, der Auftakt. Halt. Ja, aber halt, halt. Also, es ist ja, also sorry, das ist doch jetzt wirklich so eine Reinhold-Messner-Geschichte. Also, du willst mir doch nicht erzählen, ich meine, ich wandere auch gerne, ja, und auch mal einen Tag lang und okay, ich habe jetzt noch nicht die Alpen überquert, aber es ist, also selbst wenn du jetzt schon mal die Alpen überquert hättest, ist es doch ein Unterschied, ob du die Alpen überquerst oder ob du jetzt 3000 Kilometer durch ein Gebiet läufst, einsam und alleine, also das ist ja auch der große Unterschied Europa zu all diesen anderen Gebieten, die du da aufgezählt hast, dass du da wirklich auch alleine bist. Also das sind ja ganz andere Risiken, das sind ja ganz andere Strapazen, das sind ja ganz andere Vorbereitungen, die man da treffen muss. Also das ist doch nicht, also jetzt kannst du mir doch nicht erzählen, dass du da am Stuhl gesessen hast und gesagt hast, ach nö, ich mache jetzt mal nicht eine Alpenüberquerung, sondern ich wandere jetzt mal 3000 Kilometer in Neuseeland.
Also auch das hat sich ja so entwickelt. Ne? Neuseeland war das Einzige, was quasi so neben Südamerika plausibel war als Destination.
Ja, im okay, Winter. wegen
Klima, Sommer, ne? Winter. Also war die Jahreszeit, genau. So, und dann war ich halt in Neuseeland und habe dann halt geguckt, was gibt's da so für Wanderwege. Und dann gab es dann immer nur so eine Woche und 4 Tage hier. Und dann dachte ich so, boah, ey, da musst du immer dahin und dann umfahren und so weiter. Und dann kam auf einmal Te Arawa. 3000 Kilometer von der Süd- zur Nordspitze. Das ist ey, perfekt, geil. Ist auch super, genau. Das dauert irgendwie ein bisschen und das ist doch großartig. Sowas machst du nie wieder im Leben. Und das ist genau das, was ich jetzt mache. Was das dann für Konsequenzen hat und was das bedeutet hat, dessen war ich mir da gar nicht so bewusst. Aber ich bin schon jemand, der sich gerne quält und der ne, leidensfähig ist und so weiter. Ich dachte, das wird schon irgendwie passen. Und ich war ja in Bergen unterwegs, war schon auch ein paar Mal. Ich hatte aber auch wirklich nicht so viel Zeit. Ich meine, ich habe halt parallel voll gearbeitet und meine Übergabe organisiert, habe halt alles loswerden müssen und habe nebenbei dann halt mal kurz hier, okay, Rucksack, okay, was brauche ich da alles noch so? Und dann saß ich im Flieger und habe noch Karten studiert, weil ich noch überhaupt nicht wusste, wo es losging, also auf dem Hinflug nach Neuseeland. Das war schon so eher auf Kante genäht und ich war dann, ich war dann echt auch einfach total nervös und aufgeregt und neugierig und alles. Und ich war heilfroh, als es dann einfach losging irgendwann. Und ich am ersten Tag losgelaufen bin und dachte, okay, alles andere, was jetzt nicht sortiert ist, ist jetzt halt Pech. So, und jetzt läufst du mal. Und ja, das war, ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Das war auch ganz gut so, glaube ich. Und so ging das los, ja.
Es ist so ein bisschen Jakobsweg-mäßig, bloß anders gemacht. Also vom Gedanken her, ne? Und du hast dich ja auch bewusst wohl entschieden, wirklich Natur zu wählen und nicht irgendwie zu sagen, ich nehme jetzt Europa oder, also klar, Wetter, ne? Aber du hättest auch sagen können, ja, ich bleib da irgendwo in der Nähe von irgendwie einem schönen Umfeld, wo ich auch immer mal wieder andocken kann. Aber du hast dich ja bewusst entschieden, auch ganz rauszugehen. Also was war dieser Zugfaktor der Natur? Und wenn ich jetzt Jakobsweg sage, gab es da irgendwie noch so eine Inspiration, die dir gesagt hat, nee, das ist jetzt das Gefühl, was ich auch dann erleben will?
Also ich habe tatsächlich ich bin da mal weg irgendwann auch gelesen oder als Hörbuch gehört, fand ich spannend, aber ich wusste, ich werde nie auf dem Jakobsweg laufen, weil das waren mir einfach viel zu viele Menschen und viel zu viel Straße und Asphalt und so, ja, das war schon noch nie so mein Ding in der Natur. Ich fand das schon immer toll, wenn das eher ein bisschen ruhiger war. Und ja, ich habe einfach schon immer auch von klein auf durch meinen Vater und Zoobesuche und so weiter, ich war schon immer halt sehr verbunden zu Natur und Tiere. Und deswegen dachte ich, in Neuseeland, das ist einfach ein Sechser im Lotto, wenn man sich halt mal sowas angucken will. Und so speziell. Und das hat mich echt einfach gezogen. Ich wollte, das ist gestartet tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch der spannende Punkt. Es ist wirklich, ich bin gestartet mit der Intention, eine Outdoor-Challenge hinter mich zu bringen. Ich wollte 3000 Kilometer am Stück laufen. Ich wollte gucken, ob ich das schaffe, ein ganzes Land per Fuß zu durchqueren. Das war das, mit der Intention bin ich gestartet. Ich weiß auch noch, an meinem ersten Tag in meinem Blog habe ich dann geschrieben, ne, heute habe ich 34 Kilometer geschafft, das ist 1% der Strecke, wenn ich so weitermache, habe ich es in 100 Tagen geschafft. Ne?
Ja, das ist der Manager.
Ja, genau. Und so war das. Ich hatte geplant, so 6 Tage bis hier, dann mache ich den ersten Pausetag und dann mache ich hier und dann bin ich quasi 12 Tage später bin ich in Queenstown und da habe ich mir dann schon ein Hostel gebucht gehabt für den Tag und es war einfach zack, ne? So muss das laufen. Und so bin ich gestartet und dann batsch, dann war das irgendwann alles hinfälliger.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir hatten es eben von der Komfortzone. Ich würde jetzt mal sagen, also aus meiner Perspektive wäre das jetzt der erste Schritt aus der ersten Komfortzone, aus der Sicherheit des Konzerns heraus, aus der Sicherheit dessen, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe, aus der Sicherheit des europäischen, westlichen, aus dieser ganzen, ja, aus dem tatsächlichen materiellen Komfort, ne? Also ein bequemes Bett, ein Dach über dem Kopf, ordentliches Essen am Tisch sitzend, also zivilisiert sozusagen. Und du bist ja, also eben beides, ne? Du hast die Sicherheit aufgegeben und hast dich ja dann nochmal komplett aus der Komfortzone geschossen, indem du wirklich was, also total nicht Komfort gewählt hast. Ne? Aber das war offensichtlich mit dieser Challenge, die du da jetzt in Mind hattest, so total nebensächlich, könnte ich mir vorstellen.
Total, ja. Also da ging es gar nicht um. Ich wollte raus und wollte was machen, was ich einfach nie wieder sonst wahrscheinlich machen werde. War so mein Gedanke, dass das dann weiter eskaliert ist und ich 2 Jahre lang nichts anderes gemacht habe, außer durch die Welt zu laufen. Das war ja da überhaupt nicht abzusehen, sondern das war, im Prinzip wollte ich das einmal machen und gucken. Und ja, das war eine Outdoor-Challenge. Und das Komfortzone-Thema, das kam natürlich dann unterwegs. Das erste Mal Zelt aufschlagen mitten in einem Urwald. Und dann liegst du da und es raschelt und kreucht und fleucht die ganze Nacht. Und du kannst keine Minute schlafen, weil du die ganze Zeit wieder aufschreckst und denkst, irgendwas sitzt hier neben dir und das raschelt um den Kopf rum und überall und es knackt und so. Und ja, und dann denkst du schon so, okay, war das wirklich jetzt die richtige Idee oder war das nicht so klug? Und das ging ja weiter mit, egal was das war, ne, Wasser ausgegangen und dann per Anhalter fahren. Ich bin noch nie per Anhalter gefahren. Ich meine, ich habe bei der Lufthansa gearbeitet, ein bisschen Flieger gestiegen und danach mit dem Taxi irgendwo hingefahren. So, per Anhalter, das hat man einfach nicht gemacht. Und dann stehst du da und musst und dann, keine Ahnung, ich bin ja auch gestürzt schwer und habe mich verletzt. Und überall sind so Sachen passiert, die dann tatsächlich weit außerhalb der Komfortzone waren. Und immer wenn das passiert ist, sind halt einfach großartige Dinge passiert unterwegs. Und das hat mich einfach wachgerüttelt, wo ich dachte, krass, ich meine, wenn ich hier nicht langgelaufen wäre, hätte ich nicht im Zelt geschlafen, dann wäre ich nicht bei fremden Leuten ins Auto eingestiegen, ich hätte nicht so unfassbar tolle Bekanntschaften gemacht, Gastfreundschaft, Vertrauen, ne, Stürze und trotzdem rauskommen und alles, was da passiert, das wäre alles nicht passiert, wenn ich in diesem Büro geblieben wäre. Und da war für mich dann im Nachgang, und da dachte ich, krass, diese Komfortzone, die wäre für mich tödlich gewesen. Also ich war ja nicht unglücklich damals, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich bin nicht gegangen, weil ich unglücklich war, im Gegenteil. Aber wenn ich jetzt zurückgucke und denke, hätte ich das nicht gemacht, was hätte ich in meinem Leben alles verpasst? Gott, also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Aber kommen wir nochmal auf deine weitere Reise, weil so wie du es beschreibst, sind es ja auch immer so Abschnitte, in denen du mal wieder wirklich so zurückgeblickt hast und gedacht hast, so wie fühlt sich's jetzt an? Und da stelle ich mir gleich so die Frage, wann war so der erste Abschnitt, wo du gedacht hast, jetzt ist es für mich nochmal anders. War das nach diesen 6 Monaten, die du dir vorgenommen hast, oder war das schon früher? Und wenn ja, wie hat sich dann da so das Gefühl zum Wandern, zum Draußensein, Gemütsverfassung verändert? Dann irgendwie ist es so ein bisschen auch das Bild von der Weg ist das Ziel, ne? Mhm. Und das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie so der Gang der Dinge dann weitergegangen ist.
Also die ersten 5 Monate auf dieser Reise waren definitiv die härtesten und das nicht wegen der Wanderung, sondern ich war dann gezwungen, Zeit mit mir selber zu verbringen und das war das Härteste, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und ich wäre auch nach 3 Monaten fast durchgedreht und ausgestiegen, weil ich das nicht mehr hingekriegt habe, mich mit den ganzen Themen jeden Tag von vorne bis hinten zu beschäftigen und nicht weiterzukommen. Ich bin ja unterwegs gewesen und ich habe teilweise 5 Tage am Stück keinen Menschen gesehen. Und das Einzige, was du hast, ist halt, du läufst den ganzen Tag und den ganzen Tag labert dich dein Kopf zu. Von morgens bis abends, ohne Unterbrechung, wenn du Pech hast und immer mit den gleichen Themen. Und du hast keinen externen Impuls und gefühlt hat sich bei mir auch nichts sortiert.
Darf man fragen, also würdest du mit uns teilen, was da so quälende Gedanken waren, was einen dann da so einholt?
Das ist alles, was du in deinem Leben sonst im Alltag unterdrücken kannst und wegdrückst. Von alten Beziehungen, über Dinge, die du im Job gemacht hast, wo du danach reflektierst und denkst, war das gut, war das fair, war das nicht fair, war das überhaupt gut, überhaupt da anzufangen, Familie, also, ne, also viel Beziehungsthemen, aber viel auch, was willst du eigentlich und was hast du gemacht und bist du der du vorgibst, magst du das überhaupt? Also alles, wo du sonst im Alltag immer sagst, es kommt hoch, denkst, okay, hast du da Handy, ich muss eine E-Mail beantworten oder so. Und das habe ich halt 33 Jahre lang nicht gemacht. Und das kam dann alles in einer großen Packung. Und das hat lange gedauert, bis ich das sortiert habe. Ich habe dann auch einen Freund angerufen, der mir geholfen hat. Und irgendwann war das ein ganz langsamer Prozess, in dem ich, also für mich das Aha-Erlebnis immer noch, da saß ich in Wellington, so nach der Hälfte der Strecke, und so 2,5 Monate rum. Und da saß ich dann irgendwann in einem Café ohne mein Telefon. Das war im Hostel zum Laden. Und ich saß da an einem Tisch allein. Es waren überall Leute, also so Hipster mit Bärten und Hüten. Und die haben dann da sich unterhalten. Und ich saß da einfach eine Dreiviertelstunde rum und habe die beobachtet und war einfach total entspannt und habe das genossen und dachte so, krass, vor 3 Monaten hättest du hier nicht sitzen können. Also nicht ohne dein Telefon und ohne dich zu beschäftigen und dir darüber Gedanken zu machen, was die anderen von dir denken und warum du nicht ein cooles Hemd anhast, sondern so eine Wanderhose und so. Und das war dann auf einmal ruhig. Und dann dachte ich so, krass, irgendwas hat sich getan. Und so ging das halt Woche für Woche, habe ich gemerkt, dass ich mich in bestimmten Situationen anders verhalten habe, als ich es von mir gewohnt war oder als ich es erwartet hätte, dass es ruhiger wurde. Und so war das ein langsamer Prozess. Und im Prinzip, ich bin dann irgendwann am Ende angekommen. Und wie du das auch gesagt hast, so 3-4 Wochen, bevor die Reise dann zu Ende war in Neuseeland, wollte ich dann irgendwann nicht mehr so richtig ankommen. Ich wollte schon noch ankommen, weil es war auch immer so ein Spiel mit dem Wetter und der Saison und dem Druck, doch noch anzukommen und es zu schaffen oder es halt nicht mehr zu schaffen. Aber ich dachte dann so, ey krass, irgendwie jetzt bist du 4 Monate gerannt, aber eigentlich, so jetzt ist das letzte Mal Strand und jetzt ist das letzte Mal dies und letzte Mal Karten tauschen und krass, irgendwie ist das eigentlich so ganz cool, wie das gerade ist. Und als ich da angekommen bin und, also ich meine, das ist auch eine längere Geschichte, aber ich habe da gestanden und geflennt wie ein kleines Kind und ich wollte einfach nicht an diesen Leuchtturm am Ende. Und das hat sich dann total verschoben, auch eben dieses, da war dann irgendwann klar, das ist keine Outdoor-Challenge, um zu diesem Leuchtturm zu kommen, sondern das ist meine Zeit. Und
also es ging da um das Ende der inneren Reise, kann man das sagen, genau. Die Angst gemacht hat. Mhm.
Und es war wegen, ich bin da angekommen und ich war vollkommen desillusioniert für ein paar Tage und wusste auch überhaupt nicht, was ich machen sollte und mit mir anfangen sollte. Es gibt tatsächlich dieses Post-Trail-Depression-Phänomen, das gibt es tatsächlich, wo Leute nach solchen Wanderungen in große Löcher fallen und alles, was denen dann einfällt, ist einfach quasi ein halbes Jahr später wieder auf den nächsten Trail zu gehen. Und da gibt es echt viele, die ich auch beobachte jedes Jahr und manchmal auch ein bisschen neidisch bin, dass sie einfach immer wieder rausgehen. Aber, und da war für mich klar, okay, ich bin noch nicht fertig und ich wusste, ich bin noch nicht mit mir fertig. Und dann habe ich mir dämlicherweise in Auckland auf der Couch nochmal den Zeh gebrochen neben allen anderen Sachen und konnte dann erstmal 6 Wochen oder 7 Wochen nicht laufen. Da wollte ich eigentlich nach Island und einmal Island durchqueren. Ja, und das geht aber natürlich immer nur so, da gibt es nur so 6-8 Wochen im Jahr, wo man das machen kann im Sommer. Und also wenn man über die Kuppe oben drüber will und dann, ja, und dann auch da, dann war dann halt so, okay, das geht nicht. Und dann dachte ich so, krass, früher hast du dich aufgeregt und dein ganzer Plan und so weiter. Und dann dachte ich so, kannst du eh nicht ändern, musst ja was anderes überlegen. Dann bin ich nach Vancouver geflogen und habe einen Flugschein gemacht, weil ich ja nicht laufen konnte und aber fliegen ging. So.
Ja, das ist ja mal kreativ.
Ja, und das ist natürlich da eine ganz andere Nummer als hier in Deutschland. Ne? Das kostet ein Apfel und ein Ei, also das kostet natürlich auch Geld, aber das kostet irgendwie 8.000, 9.000 kanadische Dollar und das ist ja, das sind vielleicht 5.000 Euro. Also es ist Geld, aber es ist natürlich was anderes, als sowas hier zu machen. Und ich wollte schon immer mehr über Wetter und Navigation lernen und dachte so, das liest du dir freiwillig jetzt auch nicht durch und da musst du es. Und dann, ja, dann bin ich halt fliegen gegangen ein halbes Jahr und mir dann Maschinen ausgeliehen und bin durch Kanada und bin halt viel wandern gewesen und irgendwann dachte ich auch so, okay, ist jetzt durch, Wetter wird schlecht und dann bin ich weiter und dann bin ich nach Südamerika, habe mein Spanisch ein bisschen aufgefrischt in Costa Rica und bin dann einmal durch ganz Südamerika bis in die Antarktis runter, das war auch nochmal super spannend und dann bin ich wieder zurück und bin irgendwann dann am Ende nochmal von Mexiko nach Kanada gelaufen, die letzten 4.000 Kilometer. Und es war ganz spannend, als ich von Mexiko nach Kanada bin, das waren auch ziemlich genau 5 Monate, bin ich da gewandert und das war halt eine komplett andere Reise als die ersten 5 Monate, weil es in meinem Kopf absolut still war. Da war nichts mehr und es war eine reine Wanderung und es war, ich habe das total genossen. Also Neuseeland wird immer einen ganz besonderen Platz haben, auch der Anfang der Reise, weil es halt sehr viel mit mir gemacht hat, aber der PCT hat auch einen ganz, 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 ganz großen Stellwert, weil es einfach eine ganz andere Reise war und die war anders schön, weil ich viel mehr Zeit hatte, mich auf das Außenrum zu konzentrieren und das wahrzunehmen und so hat sich das auf der Reise tatsächlich ganz stark verschoben in viele unterschiedliche Phasen, was dann da passiert war und was da gerade aktuell war. Und vielleicht um das auch zu, und als ich dann so wieder 6-8 Wochen vor Kanada war, vor der kanadischen Grenze, dachte ich, okay, alles klar, was machst du jetzt? Wo gehst du jetzt laufen? Und dann dachte ich so, nee, du bist in einer neuen Komfortzone angekommen. Das ist
ja, da
Walk, Eat, Sleep, Repeat. Das ist deine neue Komfortzone. Und wenn du was erleben willst in deinem Leben weiter, das, was dich gerade so angetrieben hat die letzten 2 Jahre, dann musst du jetzt was anderes machen. Du kannst nicht einfach weiterlaufen. Und ich meine, ich habe da unterwegs ohne Zelt draußen geschlafen, ne? Irgendwann einfach nur mich irgendwo hingelegt, Bären außenrum und dies und jenes und so. Das war irgendwie trotzdem, ich habe mich da so sicher und wohl gefühlt. Mir war klar, wenn ich das jetzt weiterspiele, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann da in der Wildnis hocken, in so einer Hütte und das war's dann.
Und das darf ich da mal ganz kurz einhaken? Also das ist natürlich ein total spannender Aspekt und das zeugt ja aber auch wieder sehr stark davon, dass sobald wir uns mit etwas vertraut machen, ja, uns dort auch wieder tatsächlich komfortabel einrichten können, obwohl wir uns das vorher nicht vorstellen konnten. Und das finde ich, das muss man auch nochmal ganz laut nach außen rufen, dass das, man kann das ja in kleinen Schritten machen, sich vertraut machen, ne? Und es ist ja egal, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Team oder eine neue Aufgabe oder gleich natürlich sowas. Aber dass man dann ja auch sich befähigt mit der Zeit, ne? Und dass es dann ganz toll wird. Und je mehr ich mich befähige und je mehr ich mich vertraut mache, wird da so ein unfassbar tolles Erlebnis daraus, was ich dann sonst ja vermisst hätte.
Ja, Auf jeden Fall. Also die Komfortzone wächst. Also genau das Gleiche, was in der Routine passiert, dass das immer kleiner und enger wird. Und ne, je kleiner die wird, desto mehr vermeidet man dann auch die Ränder, weil man sich da schon nicht wohlfühlt, denkt, oh, wenn ich da rausfalle, dann wird es unangenehm. Genauso ist ja auch das Gegenprinzip. Zelt war nicht meine Komfortzone. Jetzt fühle ich mich im Zelt wohler als in vielen anderen Umgebungen. Ja, dass deine Komfortzone wächst und irgendwann ist die Teil davon. Und das ist ja auch wie bei allen anderen Dingen. Du lernst das auch. Ah, okay, ne, also ganz klassischer Lernprozess, ausprobiert, ah, hat funktioniert, war gut, okay, mach ich weiter, ne, nochmal, oh, wieder funktioniert, oh, super, und zack, und schon wird das irgendwann ein Selbstläufer. Klar, man braucht irgendwann mal den ersten Stein, und es kann vielleicht auch nach hinten losgehen, wenn man irgendwie dreimal Sachen ausprobiert und dreimal es auf die Nase bekommt, ist halt die Frage, steht dann beim vierten Mal auch noch auf, aber auch da kann man sich ja Sachen suchen, wo jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass man irgendwie total gegen die Wand fährt. Wie du sagst, es muss ja nicht immer der Komplettausstieg sein. Das ist auch das, was ich immer erzähle. Das muss nicht das sein. Du kannst auch Komfortzonen im Kleinen verschieben. Ja, was weiß ich. Fährst immer mit dem Auto ins Büro, immer. Auch wenn es irgendwie was 30 Kilometer sind. Fahr mal mit dem Fahrrad oder lauf mal hin. Vollkommen egal. Natürlich wird es ewig dauern und es wird irgendwie komisch sein und es wird, aber es wird wahrscheinlich der spannendste Tag in deinem ganzen Jahr, was dein Büroleben angeht, weil es einfach was ganz anderes ist und du wirst da ankommen und es wird irgendwas mit dir machen. Das macht es nicht, wenn du in deinem Auto sitzt und dahin fährst und dich noch nicht mal mehr dran erinnern kannst, wie du ins Büro gekommen bist. Und deswegen kann man das mit ganz, ganz vielen kleinen Schritten auch einfach immer wieder machen im Alltag.
Aber das zeugt auch einen großen Selbstvertrauen an der Stelle. Zu wissen, was auf mich zukommt, werde ich schon irgendwie schaffen. Es wird für mich eine Lösung geben, ob das jetzt beim Reisen ist oder bei dem, komme ich jetzt mit dem Fahrrad sicher an, mit einem Dunkeln, ja. Aber es ist, also wenn wir darüber reden, was braucht man, um diese Schritte zu tun, dann ist es, glaube ich, schon das erste Gefühl von Selbstvertrauen. Ich traue mich und ich traue mir auch zu, mit mir so zu sein, ne? Und auch wirklich diese Neugier zu spüren. Was hat's noch gebraucht dafür, diesen Kick zu haben? Wenn jetzt jemand anders sich Gedanken macht, kann ich das überhaupt, ja? Gibt's da noch andere Dinge?
Du brauchst nix. Du musst einfach nur loslaufen. Das ist ja das Großartige. Ein Schritt nach dem anderen. Und dieses, was kommt da in einem halben Jahr und was muss ich planen, ist vollkommen irrelevant. Das ist eh für die Füße. Du kannst gar nichts mehr planen. Du musst nur loslaufen. Das ist ja auch, was kann passieren, wenn du ins Büro losläufst und hast nach 2 Kilometern keinen Bock mehr? Was passiert dann? Du bist in Deutschland, du rufst dir ein Taxi, du gehst in die Bahn, es kann nichts passieren. Und was danach passiert, ob du verschwitzt im Büro sitzt, ob, was weiß ich, dir die Hose gerissen ist, ob du müde bist, es ist vollkommen irrelevant, weil das sortiert sich dann, wenn du da bist oder wenn du auch nicht da bist. Und es kann nichts passieren. Du musst einfach nur loslaufen. Das ist wirklich, wenn mich Leute fragen, wie kann man das? Ich sage, lauf einfach mal los. Also, und im übertragenen Sinne, ne? Das ist jetzt nicht, musst du nicht nur laufen, aber...
Einfach mal machen, ne? Ist die Überschrift. Ja. Einfach mal machen, einfach mal sich anderen Gegebenheiten aussetzen und einfach mal spüren. Das ist es ja auf jeden Fall.
Ich habe noch vielleicht eine spannende Anekdote dazu, weil das hat mich auch immer beschäftigt. Ich habe einen Kumpel, der war früher in seiner Jugend professioneller Skateboarder und er ist gegen Geld auf den ganzen Competitions weltweit. Einfach als Jugendlicher ist er irgendwo hingeflogen und in die Pipe gegangen und hat da um Preisgelder ist er gefahren. Und dann hat er irgendwie danach mal so ein bisschen gescoutet für irgendeine Firma, dann hat er mal eine App gebaut, dann hat er mal Personal Training gemacht, dann hat er mal dies, dann so der hat immer alles möglich gemacht und ich kenne den nur immer entweder mit vollen Taschen und dicken Autos oder bei irgendeinem Kumpel auf der Couch ohne einen Pfennig. So. Und so ging das immer. Und ich habe mir damals gedacht, krass, wie kann man nur? Und ne, ich immer schön jeden 27. kam irgendwie Geld aufs Konto. Und der war immer so tiefenentspannt. Und wenn wir weggegangen sind und gesagt, wir gehen jetzt Bier trinken, sagt er so, sorry Jungs, keine Kohle, ich kann nicht mit. Er sagt, ja, keine Ahnung, ich lese jetzt irgendwie was oder ich mache irgendwas. Und ich dachte so, wie kann der da so ruhig sitzen? Ne? Und der hat einfach sein, und das ist seitdem sein Leben geht genauso weiter. Also es hat sich nichts geändert in den letzten Jahren. Und Der hat aber von Anfang an gelernt, es geht immer nach, irgendwas passiert und dann hört irgendwas wieder auf und danach kommt immer wieder irgendwas Neues. Und der hat immer auch 3, 4 Bälle in der Luft und Nacht und so weiter. Und für den ist quasi, dass irgendwas aufhört oder nicht mehr ist oder kaputt geht oder so, das ist für den, das sieht er noch nicht mal mehr als Scheitern, sondern das ist für den das Normalste der Welt, dass bestimmte Dinge einfach eine Zeit lang laufen und dass danach andere Sachen kommen. Und mit dieser Lernerfahrung, das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Lernerfahrung, ist der natürlich sowas von tiefenentspannt, egal was passiert, weil der weiß, ey, ich bin schon 12-mal aufgestanden von irgendwas, was nicht mehr weiterging und habe irgendwas anderes gemacht, den schockt nichts mehr. Wenn du natürlich 30 Jahre lang immer das Gleiche machst und das fällt morgen weg und du hast noch nie was anderes gesehen, du hast auch noch nie irgendwie was wieder von vorne angefangen, ist das natürlich der Schock des Lebens. Und das ist das, was ich auch sage, schubst dich selber, sonst wirst du irgendwann geschubst, weil die Wahrscheinlichkeit in unserer Generation, in unserem Zeitalter, dass du das durchhältst von Ende 20 oder Anfang 20 oder je nachdem bis 70, das passiert heute einfach nicht mehr. Und also wenn man jetzt mal das aufs Berufsleben überträgt, aber das ist natürlich auch für viele andere Dinge so ein Thema, du entwickelst einfach eine ganz, ganz große Selbstsicherheit, wenn du Dinge schon mal erlebt hast und gemerkt hast, die bringen dich nicht um. Im Gegenteil, die bringen dich sogar meistens nach vorne. Und das ist einfach was, das, ich glaube, das kann man trainieren, wie ein Muskel. Man muss es einfach einmal machen und dann nochmal machen und nochmal machen. Je öfter man das macht, desto besser wird das irgendwie.
Und dann braucht es Zeit und Reflexion. Hast du zwischendurch, also du hast ja auch gesagt, die ersten 3 Monate waren für dich die härtesten, die du mit dir selber so ausgemacht hast. Und dann hast du deinen Kumpel angerufen. War das der Punkt, wo du gedacht hast, jetzt brauche ich wirklich Reflexion? Oder war das mehr Trost? Oder war das einfach die fehlende Gesellschaft? Wie bist du in diesen Duktus gekommen, tatsächlich auch dieses Nachdenken dann positiv zu fühlen, und was hat dein Freund dir dazu gegeben?
Also den ich angerufen habe, das war tatsächlich ein anderer, das war Ben, mit dem habe ich damals in Spanien studiert, und ich wusste, wir hatten Uni-Treffen, bevor ich weg bin, und da hat er mir erzählt, dass er auch durch einfach eine sehr lange Krise gegangen ist und sich ein halbes Jahr Auszeit genommen hat und sich mit sich selber beschäftigt hat, und hat mir erzählt, der war schon immer so ein ganz esoterischer, also ist schon immer anders gewesen als ich, habe das immer bewundert, der hat auch immer beim Lernen, hat er immer sich in Liedtexten irgendwelchen Stoff gemerkt, also der war aus meiner Sicht der totale Freak, also im positiven Sinne total lustig, und der hatte mir dann auch halt sehr offen erzählt von seinen, wie er das gemacht hat und mit wie er sich das da alles zusammengeschrieben hat, was er machen will in seinem Leben noch und dies und jenes. Und fand ich damals spannend, aber hat mich damals überhaupt nicht tangiert. Ne? Und und dann war der natürlich der Erste, der mir eingefallen ist, als ich nicht mehr weiterkam. Ich muss den jetzt anrufen. Und was der gemacht hat, ist, der hat mir einfach seine ganzen Unterlagen, seine Fragen und alles, was er sich damals selber beantwortet hat, hat er mir alles einfach zugeschickt damals und gesagt, guck mal, vielleicht kannst du was damit anfangen. Und dann habe ich mir tatsächlich auch so ein Buch gekauft und einen Stift und habe mich dann abends ins Zelt hingesetzt und angefangen, seine Fragen dazu beantworten, die er mir geschickt hatte, und das zu priorisieren und hoch und runter. Und habe aber auch schon echt nach dem zweiten Tag gemerkt, das sind gar nicht meine Fragen und das ist auch nicht meine Probleme. Bei ihm war es, er hatte sehr, sehr viele Träume in seinem Leben und war dann an einem Punkt, wo er wusste, er wird nicht mehr alle diese Träume sich erfüllen können. Und ich war eher da, ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll. Da ging es nicht darum, irgendwie...
Das Problem haben die meisten, würde ich mal sagen, ja.
So, und da habe ich halt gemerkt, ja, das ist nicht, ich kann gar nicht priorisieren und sagen, was mir wichtig ist, sondern ich muss überhaupt erstmal, bei mir ist es ganz andersrum. Ne? Aber allein das hat mir schon geholfen, zumindest vielleicht, glaube ich, ein Thema auszugrenzen und sagen, das ist gar nicht meine Baustelle, sondern meine Baustelle ist was anderes. Und am Ende, ja, war das auch wahrscheinlich ein Impuls. Vielleicht war ich gedanklich auch schon weiter, als ich es selber wahrgenommen habe bei manchen Themen. Und es hat sich dann langsam danach sortiert.
Du hast bei deinem Vortrag auch so schön diese Begebenheit erzählt. Vielleicht kannst du die nochmal für uns kurz erzählen. Du bist relativ am Anfang, glaube ich, deiner Wanderung durch Neuseeland mitten im Nirgendwo einer Frau begegnet, die von der anderen Seite dir entgegenkam.
Ja. Jetzt wird's interessant.
Ja, das war echt.
Und dann hattet ihr animalischen Sex. Nein.
Nee, das nicht. Erzähl. Das ist so in der Hiker-Szene, so wie du da meistens aussiehst und so. Wobei, also. den geilsten Witz tatsächlich, den ich je gehört habe, oder ich kann mir Witze selten merken, aber den konnte ich mir merken, war, Why is sex on the trail so good? Because it's fucking intense. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, weil das...
Ah, schön. Ja.
It's fucking, ja. Intense. Fand ich sehr lustig, ja, genau. Also auf alle Fälle, genau, das war, keine Ahnung, das war am 9. oder 10. Tag, bin ich da langgelaufen und da kam mir ein Mädel entgegen und bei so Wanderungen, du bleibst immer stehen und unterhältst dich immer, weil es triffst nicht so viele Leute. So. Das heißt, das nutzt du die Chance und informierst dich auch über Trailbegebenheiten und wo gibt's Wasser und war irgendwas und so weiter. Und da habe ich auch gefragt, ja, wo kommst du denn her? Und sie so, ja, von Cape Reinga. Und ich so, was? Und das war das, wo ich hin wollte. Und die war schon 2900 Kilometer gelaufen und hatte das alles schon hinter sich. Und ich war einfach total geflasht, wie man sowas machen kann und dachte so, krass, du kannst stolz auf dich sein und wow, du hast es bald geschafft und Glückwunsch. Und die hat mich einfach total irritiert angeguckt und meinte so, you don't understand. Und ich so, was, ey, es ist doch, also du wirst es schaffen, du wirst da ankommen, ja, egal was jetzt passiert, die 100 Kilometer, die schaffst du auf alle Fälle, was für eine Leistung, kannst stolz auf dich sein und so. Und sie sagte nur, you don't understand. Und dann ist sie einfach weitergelaufen und hat mich da stehen lassen und das habe ich, ich habe das damals halt nicht gerafft. Und als ich dann selber vor dem Leuchtturm stand und geheult habe und die letzten 2 Meter nicht mehr gehen wollte, weil ich wusste, wenn ich jetzt diesen Leuchtturm anfange, dann ist diese Reise zu Ende. Da habe ich gedacht, krass, die war damals genau an dem gleichen Punkt schon und wusste, das dauert nur noch 2-3 Tage und ich will eigentlich gar nicht da ankommen. Und ja, das war schon...
Aber das heißt, also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, natürlich hattest du ganz klar körperliche Herausforderungen und kannst ja gleich nochmal von dem tollen Wespenstich erzählen. Wespenstich ist ein bisschen untertrieben. Aber die innere Reise war ja offensichtlich die fast aufregendere, oder?
Auf jeden Fall. Also es war beides. Ich meine, Neuseeland war einfach der Kracher. Es war einfach unfassbar, da durch die Berge, durch den Dschungel, durch Knie. Also ich bin teilweise war ich bis zur Hüfte im Matsch irgendwo. Es gab Stellen, da habe ich noch nicht mal 1 Kilometer in der Stunde geschafft, weil es einfach und dann bist du auf einmal wieder am Strand und also es war einfach unglaublich schön und ich habe unglaublich tolle Begegnungen auch gemacht mit Menschen, die einfach einem aus dem Nichts heraus vertraut haben. Also das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Irgendein Bauer, der mich auf der gesehen hat, als ich über sein Feld gelaufen ist, der hat mich dann abends irgendwo eingesammelt. Ich gesagt habe, da komme ich raus. Und hat er mich zu sich nach Hause geschleppt, mich gefüttert. Eine Familie mit 2 kleinen Mädels. Ne? Und dann holen die sich irgend so einen Landstreicher da rein. Und die nächste ist morgens auf die Arbeit gefahren, hat mir einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt und hat gemeint, dann kannst du dein Zeug erledigen, holst mich heute Abend von der Arbeit ab. Und also so, wo du denkst, das kann gar nicht wahr sein, wie Leute, wie die einem vertrauen. Und das sind ja auch alles Begegnungen, die passiert sind, die mich auch einfach total, also die mich sehr nachdenklich gemacht haben und mich sehr gefreut, aber auch über mein eigenes Verhalten natürlich haben nachdenken lassen, wie ich auf Menschen reagiere, wie ich Menschen vertraue oder eigentlich eben auch nicht. Und so deswegen, also das war schon auch an sich naturmäßig spektakulär. Ich bin, ne, wie du sagst, ich bin ja einmal schwer gestürzt und von der Klippe runter und habe mir die Schulter ausgekugelt und 25 Wespenstiche gehabt und lag lidiert da 2 Tage von jeder Straße weit weg und musste mich dann da selber wieder rauskämpfen. Also dann habe ich mir den Fuß nochmal gebrochen irgendwann später und bin dann 6 Wochen auf dem gebrochenen Fuß gelaufen, weil ich nicht wusste, dass er gebrochen ist. Und also es tat zwar weh, aber und also da sind halt ganz, ganz viele Elemente auf der Reise gewesen. Aber klar, am Ende habe ich halt sehr, 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 sehr stark wahrscheinlich auch am meisten mit mir selber kämpfen müssen. Und das andere war tatsächlich, ich glaube, ich wollte sowieso da ankommen. Das war gar nicht die Frage, dass ich das nicht irgendwie machen will und alles sehen will. Dafür bin ich dann auch zu ehrgeizig wahrscheinlich und auch, dafür hat es mir auch einfach viel zu viel Spaß gemacht. Aber das andere war schon gerade am Anfang der Reise auf alle Fälle das Dominanteste von allen. Ja.
Bist du auf deiner Reise irgendwo Spiritualität begegnet? Also man könnte jetzt ja denken, im Zweifel in Neuseeland irgendwo Maori-Kultur oder nachher später nochmal in Südamerika vielleicht irgendwie Schamanen oder sonst irgendwie, weil solche Reisen machen einen ja auch nochmal offener und vielleicht auch interessierter an bestimmten Dingen, die man sich sonst nie hätte vorstellen können.
Ich hatte ein sehr, sehr spirituelles Erlebnis mit einer Frau, die ich auf Hawaii kennengelernt habe, unterwegs, die wirklich so, dass ich bin Atheist. Ich glaube auch nicht wirklich an irgendwelche Mächte und so weiter. Bin sehr Physik und, ne, und so getrieben. Und die war das komplette Gegenteil. Die ist komplett ausgestiegen und glaubte, sie ist einfach ein Energieball im Prinzip und mehr nicht. Und also es war wirklich, das war eine der spannendsten Begegnungen in meinem Leben. Da sind zwei Universen aufeinander geprallt. Das war wirklich, es war so großartig. Aber wir haben beide, das war auch spannend zu sehen, wir haben beide mit sehr viel Respekt und Neugierde uns beschnuppert, ohne dass einer von uns den Wunsch hatte oder auch das Bedürfnis, den anderen von seiner Meinung zu überzeugen, sondern wir haben ganz oft so Spielchen gespielt, dass wir uns gegenseitig gechallenged haben, dass wir gesagt haben, wenn alles, was woran du glaubst, totaler Unfug ist und du bist einfach nur so ein Stück Fleisch und wenn du in die Kiste fällst, ist vorbei, was macht das mit dir? Und sie hat quasi genau das Gegenteil mit mir gemacht, oder was ist, wenn es nicht so ist und das, was du glaubst. Und so haben wir dann da echt ganz viel Zeit miteinander verbracht, darüber nachzudenken, was das bedeutet und was das mit einem macht. Das war super spannend. Das war wirklich also großartig. Letztendlich hat es jetzt nicht dazu geführt, dass ich spiritueller geworden bin. Also ich glaube zwar an Energien, so auch sagen wir mal, im Physikalischen. Ich meine, das, was du auch, du bist in einem Raum und fühlst dich beobachtet, drehst dich um, da steht tatsächlich jemand. Also ich glaube schon, dass eher so erklärt über Anziehung von Atomen und Schwingungen und Strahlungen, dass man sowas spüren kann. Ich glaube aber nicht, dass da irgendeiner sitzt und die Fäden zieht.
Mit einem langen weißen Bart.
Ja, genau. Ich hätte gerne einen langen weißen Bart, das wäre echt cool.
Aber das kommt noch, Florian.
Das kommt lange gar nichts, da passiert ja nichts. Da ist gar nichts.
Ach so, das Weiße? Ja. Dann bist du noch nicht weise genug.
Wahrscheinlich, ja. Vielleicht kommt dann auch das Spirituelle irgendwann. Ja. Genau, aber es war ein spannender Ausflug. Es war ein sehr, sehr spannender Ausflug.
Ihr Lieben, also mit Blick auf die Uhr, ich bin hier immer der fiese Timekeeper und wir wollen ja noch unsere Rubrik arbeiten, aber wir wollen natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern noch die Chance geben zu erfahren, was zum Geier du denn heute machst. Vielleicht kannst du da noch mal kurz 5 Minuten uns geben und auch noch mal, weil das finde ich ja auch nach wie vor faszinierend, dass du auch nach wie vor ja nicht so wahnsinnig viel besitzt oder ja, sagen wir mal, dich nach wie vor jetzt nicht besonders komfortabel im Leben eingerichtet hast, also nach westlichen Standards, sagen wir mal so.
Ich wollte gerade sagen, genau. Also das würde wahrscheinlich auch noch einen ganzen Podcast und einen ganzen Abend füllen, ja, was in der letzten Zeit passiert ist. Aber im Prinzip, die Kurzversion ist, ich bin aus Kanada zurück zu meinem besten Kumpel nach Wiesbaden auf die Couch, weil ich auch nichts mehr hatte. Und ich hatte in Kolumbien auf der Reise abends beim Saufen im Hostel einen Typen kennengelernt, der mir von der Idee erzählt hatte, wo er eine Buchungsplattform bauen wollte fürs Golfen. Und dachte ich, geil, damals super, wenn ich jetzt Zeit hätte, dann würde ich da gerade mitmachen. Und der kam aus Mainz. Und als der hat mitgekriegt, dass ich wieder zurück bin in Wiesbaden, dann hat er gesagt, komm mal rüber über die Brücke, wir gehen ein paar Bier trinken. Und 2 Monate später hatten wir eine Firma gegründet. Und das ist quasi so eine der Hauptdinge. Wir haben halt ein Startup, Booking.com für Golfplätze gebaut in den letzten 3,5 Jahren. Das ist auch das, was ich hauptsächlich mache. Aber nachdem ich zurückgekommen bin, war für mich klar, ich werde nicht mehr wieder alles auf eine Karte setzen, sondern ich möchte gern was von diesem ganzen Spirit und dieser Freiheit und diesem möchte ich mitnehmen und ich werde immer unterschiedliche Dinge tun, ich werde Dinge ausprobieren und nicht wieder zack, Tunnel, Ziele und weiter. Und das haben wir uns beide auch bisher aufrechterhalten, dass wir Dinge nebenbei machen und das fing an, am Anfang war das Startup natürlich auch noch nicht so groß und noch nicht so viel. Ich habe dann einen Podcast gemacht, ich habe dann angefangen, ne, einfach darüber zu reden, so wie du mich ja erlebt hast damals. Das war ja damals der reine Spaß und ist es heute auch noch, aber das war einfach, ich dachte, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Vorträgen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. So. Und dann habe ich angefangen, Vorträge zu machen, dann haben das Leute gehört, haben gemeint, boah, kannst du das nochmal erzählen? Und dann, ja, jetzt halte ich viele Vorträge über das, was mir passiert ist und was ich mache. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Ich bin in der Schule, bin ich fast nicht versetzt worden wegen meiner Deutschnote, weil ich mehr als eine Dreiviertelseite zusammenschreiben konnte. Und jetzt habe ich die letzten 2 Jahre all das nochmal zu Papier gebracht, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und was ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also das war auch nochmal eine Reise, für sich das alles zu Papier zu bringen. Ich habe da so viel nochmal selber verarbeiten müssen, weil wenn du das niederschreibst, musst du es ja erstmal verstehen. Und bei ganz vielen Dingen habe ich festgestellt, war das vielleicht dann doch auch gar noch nicht fertig. Und also das war super spannend. Und Genau, so versuchen wir. Wir haben noch eine Agentur gegründet für Designzeug. Also wir machen alles Mögliche immer nebenbei. Ich probiere auch immer noch alles aus, was sich irgendwie nebenbei machen lässt. Und also ich lebe jetzt wieder in einer Wohnung tatsächlich, aber ich wohne in der WG mit zwei Studenten, weil ich gesagt habe, als ich zurückkam, habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt in eine eigene Wohnung ziehst oder so, dann du wirst älter, du wirst schrulliger und so weiter. Und dann machst du vielleicht dann doch wieder, fällst du in alte Routinen zurück. Dann habe ich gemeint, okay, wie kannst du das verhindern? Okay, WG, boah, das ist unangenehm, da musst du dich irgendwie mit Leuten abstimmen und einigen und so. Du ziehst in die WG. Dann bin ich in die WG gezogen und da wohne ich immer noch jetzt mit 9 Leuten. Habe ein kleines Zimmer irgendwie mit 19 Quadratmetern und finde das großartig. Ich habe das Zeug, was ich irgendwie brauche, aber mehr nicht. Und dieses Jahr war es sogar richtig cool. Dieses Jahr haben wir dann unser Büro im Frühjahr gekündigt und haben uns ein altes Wohnmobil, einen Oldtimer gekauft und haben quasi 4 Monate auf der Straße verbracht und haben quasi von unterwegs gearbeitet und sind einmal durch ganz Deutschland gefahren. Und ja, jetzt steht der Bus leider gerade in der Werkstatt, weil ein paar Kleinigkeiten gemacht werden müssen und dann ist jetzt auch Ende Oktober vorbei. Deswegen sind wir jetzt wieder in einem Coworking für die nächsten Monate. Mal gucken. Aber so versuchen wir auch, also ich, aber wir machen ja viel zusammen oder fast alles, auch immer wieder neue Aspekte da rein zu kriegen und eben nicht in diese Routinefalle rein zu geraten. Und deswegen ändern wir immer wieder das Setting. Aber das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Wir sind jetzt tatsächlich gerade wieder in dem Coworking, in dem wir vor 3,5 Jahren diese Firma gegründet haben, weil wir auch uns andere Dinge angeguckt haben und festgestellt haben, dass das eigentlich ein schöner Ort ist. Und das ist auch spannend, wieder als, ne, wenn man sich Komfortzonen und so, hier kennen wir Dinge, sind zwar viele Dinge neu, aber es ist auch nicht schlecht, wieder hierher zu kommen und wieder hier zu sein. Es fühlt sich auch tatsächlich toll an und es ist auch eine spannende Erfahrung.
Darf man auch mal, muss nicht immer neu sein. Das ist auch eine
Erkenntnis. Ja, ne, total, ja. Das ist echt spannend.
Da schließt sich der Kreis. So, und jetzt schließen wir auch den Kreis und wir möchten dich natürlich so wie alle anderen Gäste, die wir hier an der Bartess haben, auch fragen. Welcher Persönlichkeit, tot oder lebendig, möchtest du denn gerne mal 3 Fragen stellen und welche Fragen wären das?
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich weiß definitiv, ich bin nicht so personenfixiert tatsächlich. Ich kenne auch ganz wenige. Aber eine der Menschen, die mich, glaube ich, auch am meisten geprägt hat und am meisten fasziniert haben, ist tatsächlich Charles Darwin. Und ich finde, was wir von ihm gelernt haben, was er für die Menschheit zum Thema Evolution und alles, was sich da daraus dann abgewickelt hat von unserem Wissen, was er uns da mitgegeben hat, nur weil er auf den Galapagos-Inseln da rumgesessen hat und irgendwelche Finken beobachtet hat, das finde ich einfach, ist eine der spannendsten Geschichten der Menschheit, etwas so unglaublich. Und mit dem würde ich einfach echt gerne mal auf dem Galapagos-Inseln sitzen und Bier trinken und mich über das unterhalten, was ihn da angetrieben hat, wie man sich sowas einfach vorstellen kann. Ich meine, ohne Ahnung, da haben viele Leute noch gedacht, das hört da hinten auf, ne? Und der hat sich Gedanken darüber gemacht, warum jetzt der Schnabel von dem einen Finken da nach oben zeigt und nach unten und wie das passieren konnte. Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht 3 Fragen. Ich würde ihn, glaube ich, den ganzen Abend einfach nötigen, alles zu erzählen, was er da getrieben hat und was ihn angetrieben hat und so. Das finde ich einfach, das finde ich unglaublich faszinierend.
Das ist es wirklich. Also man muss ja eigentlich sagen, da denke ich auch oft darüber nach, dass die Wissenschaftler in der Zeit meines Erachtens die viel größere Denkleistung irgendwie geleistet haben, als jetzt mit Hilfe von Computern oder schon von anderen erdachten mathematischen Prinzipien, Logiken und so weiter. Die haben ja, wir hatten ja gar nichts. Also das ist mir auch ein totales Rätsel, wie das gehen sollte.
Also das kann ich nur empfehlen, auch so Autobiografien von Alexander von Humboldt, der irgendwie den Orinoco in Venezuela da jahrelang hochgeschippert ist mit seinem Assistenten, wo die noch nicht mal wussten, was da überhaupt theoretisch sein könnte. Und trotzdem sind die einfach immer weitergefahren. Also weiß nicht, ob das furchtlos oder naiv oder gestört war, aber es war einfach, unglaublich, ne? Und dann bist du 2 Jahre weg und dann schickst du irgendeine Kiste mit irgendwelchen Steinen auf ein Schiff und dann ist das ein Jahr später, wenn du Glück hast, irgendwo dann da und dann kommst du zurück und dann fängst du an zu gucken. Also auch was das für also was du da für ein Durchhaltevermögen gebraucht hast, um überhaupt mal zu irgendwas zu kommen, ja. Und wenn du Pech hattest, hast dein ganzes Leben einfach gar nicht ausgereicht, um diesen einen Gedanken zu vollenden, mit dem du angefangen hast. Also ich finde das, ja, finde ich einfach unfassbar beeindruckend.
Ja, toll. Danke für diesen Gedanken und den Stups in diese Richtung.
Da sprechen wir nochmal separat drüber. Ich bin auch Galapagos-Fan und denke mal an die Schildkröten und an all die verrückten Dinge. Das machen wir nochmal, Flo. Aber ich glaube, dein Date will ich jetzt sofort abholen zum Sport machen. Und du hast jetzt noch zwei Minuten, in die Tasche zu packen.
Genau. Das gibt ordentlich Mega, sonst wenn ich heute wieder zu spät komme. Ja.
Genau, spring los. Da wollen wir dich doch in der Zivilisation auch pünktlich zu deinem Sport hier gehen lassen.
Vielen Dank, Florian, für alles, was du mit uns geteilt hast.
Danke euch.
Wir denken dann mal drüber nach, dich nochmal einzuladen, um die Zeitthemen, die du gestreift hast, nur nochmal zu vertiefen. Und ja. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg natürlich für deine ganzen Projekte und freuen uns
Spaß
auf dein
Buch.
Spaß ist
wichtig.
Spaß ja, ist total
Spaß,
wichtig.
Spaß
ja.
ist immer
Begeisterung, ne,
genau.
Dörte?
Da ist Rest, wieder Begeisterung.
Der Rest kommt von alleine. Das ist tatsächlich so. Klar muss man irgendwie Brötchen bezahlen, aber vielleicht ist auch echt spannend. Der Antrieb bei uns ist nicht Geld. Es ist wirklich Spaß. Und das bewegt so viel mehr, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es muss Spaß machen, es muss begeistern und Spaß machen. Und dann der Rest fügt sich. Das ist echt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Irgendwann, man zündet so viel an, wenn man begeistert ist, und irgendwann passiert irgendwas daraus und irgendwann entwickelt sich auch das, dass man Brötchen bezahlen kann. Aber erstmal muss man was machen, worauf man Bock hat. Das ist ganz wichtig.
Das lassen wir jetzt als Schlusswort genau so stehen. Alles Liebe, alles Gute.
Ja,
danke euch, schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Super. Ciao.
Ciao. Ja, Dörte, jetzt kommen wir dann mal doch direkt zu deiner Komfortzone. Was kannst du uns dazu berichten?
Du wirst lachen. An vielen Stellen hatte ich auch so Erinnerungen an meine Urlaube, Ausflüge und Erlebnisse in dieser Welt und hatte auch schon ein paar von diesen Nicht-Komfortzonen, wenn auch nicht 6 Monate lang. Aber ich erinnere mich auch, dass ich mich bei jemandem ins Auto gesetzt habe und gedacht habe, was mache ich denn hier eigentlich? Ich kann mich auch erinnern, dass ich irgendwo mitten auf einem Wandertrail stand und dachte, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Wie komme ich jetzt hier irgendwie in irgendeine Richtung? Und muss auch sagen, dass mir das immer irgendwie einen Schritt Neues gebracht hat. Und deshalb habe ich mir sehr viel Spannung zugehört, was der Florian erzählt hat.
Ja, wir haben ja einerseits gesagt, dass die Komfortzone sich erweitert natürlich dann auch nochmal, wenn man anfängt, sich mit Dingen vertraut zu machen, wenn man Fähigkeiten erlernt, wenn man sich befähigt. Und ich denke aber auf der anderen Seite ist es oftmals ganz gut, wenn wir gar nicht so viel darüber nachdenken, uns auch gar nicht so sehr damit auseinandersetzen, mit all den Eventualitäten, die einem da widerfahren können, irgendwelche Schreckensgeschichten hören von anderen. Ja, weil wir dann viel positiver uns auf den Weg machen und im Zweifel zwar hinterher sagen, boah, wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich das niemals gewagt. Aber so hast du es halt gewagt und so hast du das Erlebnis gehabt und dann hast du dann auch den entsprechenden Stolz auf die Befähigung und den Spaß natürlich auch an dem Abenteuer.
Ja, also die Quintessenz aus dem Gespräch war für mich so sein Selbstvertrauen und da haben wir ja auch eine Weile drüber gesprochen. Und dass ihm das einfach jetzt seinen Weg so geebnet hat. Und man merkt so richtig, es ist sein Weg geworden, er ist mit sich im Reinen. Und wenn es dann diese Reise und diese Transformation auch braucht, dann hat er es bestmöglich genutzt, habe ich den Eindruck, dafür, dass er jetzt glücklich ist.
Auf jeden
Fall. Und das hat er ja im Resümee dann auch gesagt, irgendwie, es muss Spaß machen und dann kommt der Rest von selbst.
Ja.
Und das tut manchmal ganz gut, auch an so Tagen darüber nachzudenken, wo man selber den Spaß vielleicht nicht so spürt. Er steckt irgendwo drin und man kann ihn auch wieder rausholen. It's never ending. Spaß ist immer da.
Ja, und in der Reflexion zu meinem Workshop am Wochenende, wo es auch darum ging, wieder dieses kindliche Spielen in sich zu entdecken. Also wie wichtig es für uns Menschen ist, zu spielen. Und in dieser Leichtigkeit des Spiels zu lernen, das setzt so andere Potenziale frei und bringt uns wieder so zu unserer eigentlichen Essenz zurück. Das ist unfassbar, ja. Und dass wir uns das nicht zugestehen in dieser jetzigen Welt, weil wir so konformistisch in einem so engen Regelkorsett unterwegs sind, das ist total traurig. Und ich hoffe, dass Florian jetzt auch ganz viele Impulse draußen setzen konnte bei unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht mal der ein oder andere doch jetzt den Kick verspürt, sich mal auf den Weg zu machen. Und das muss nicht heißen, jetzt sofort sich nach Neuseeland aufzumachen. Das kann tatsächlich die Wandlung zum Büro sein oder was auch immer, sich mal aufzumachen, mehr zu spielen oder sich einer neuen Fähigkeit hinzugeben.
Einfach mal machen. Einfach mal schreiben lassen, mal schauen, was passiert. Und er hat recht, man kann viele Dinge einfach auch mittendrin aufhören, wenn man denkt, jetzt ist genug Erlebnis. Und einfach mal machen ist die Überschrift. Und dann schaut man schon, was passiert.
Ja. Und ich möchte hiermit auch nochmal einen kleinen Aufruf nach draußen wagen, weil ich das auch so eine spannende Geschichte finde und weil es uns auch alle so angeht und berührt, solltet ihr mal jetzt einen Impuls verspüren und das vielleicht tatsächlich jetzt irgendwas in die Tat umsetzen oder ein ähnliches Erlebnis gehabt haben schon in der Vergangenheit, dann lasst uns das doch wissen über eine LinkedIn-Nachricht oder über unsere E-Mail-Adresse. Das wird uns total freuen. Da würden wir dann, nehmt einfach mal Bezug und das finden wir total spannend, diese ganzen Geschichten dazu zu hören.
Das ist super, dass du es nochmal sagst, Uta. Ich bin auch gespannt, was kommt. Wir haben Begeisterung in der Begeisterung.
Ganz genau.
Ja, schön. Und Florian kann man auch finden im Internet, logischerweise. Und als Speaker ist er auch wirklich ein ganz spannender. Wir haben jetzt eine Stunde genossen, aber natürlich hat er noch viel mehr Geschichten zu erzählen. Und ich bin auch sicher, dass da für jeden irgendwie eine Erkenntnis irgendwie drin ist in dem, was er erlebt hat.
Ja, wir packen die Informationen auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau, so machen wir das. Dann, liebe Uta, was machst du heute Abend noch?
Ich bin einigermaßen erledigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde tatsächlich nichts mehr machen. Also nichts mehr groß erledigen, sondern einfach abhängen, sehr früh ins Bett gehen und vielleicht noch ein bisschen Podcast hören oder noch ein bisschen lesen. Aber das war's. Das Wochenende wirkt noch in mir nach. Und du?
Das ist schön. Ja, ich bin noch auf dem Weg jetzt nach Hause, weil ich heute die Aufzeichnung im Büro gemacht habe. Mhm. Und dann packe ich nachher meinen Koffer noch aus. Und dann werde ich noch die leckeren Tomaten aus dem Garten, die letzten Tomaten aus dem Garten essen und noch ein bisschen an den Sommer denken, weil
das sind die besten.
Das ist das Allerbeste. Und dann kommt jetzt der Herbst und dann schauen wir mal, wer unser nächster Gast wird.
Ja, wir haben einige am Start. Also das ist jetzt Schlag auf Schlag sozusagen. Auch wenn wir sie natürlich im gewohnten Rhythmus dann hinterher veröffentlichen, aber wir können uns wirklich auf noch was freuen und ihr da draußen natürlich somit auch. Also, liebe Dörte, schönen Abend für dich.
Ja, dir auch, Uta.
Und bis ganz bald hier wieder an der Bates.
Genau, tschüss an alle, macht's gut. Wir freuen uns. Tschüss.
Tschüss.